Wunderschönen guten Morgen. Schön mal wieder bei euch zu sein. Und die Zeit geht ja unglaublich schnell dahin. Das ist ein Jahr. Deshalb ist es gut, es auszunutzen. Ich habe etwas auf dem Herzen zunächst. Im Psalm 107 heißt es, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. So sollen sagen die Erlösten. Genau. Hier steht nicht drin, so sollen sagen die Afrikaner oder die Deutschen, sondern die Erlösten. Haben wir heute Morgen Erlösten unter uns? Okay, dann können wir das mal zusammen sagen, oder? Preist den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade wird ewig. War ein bisschen schwach, aber wir üben es nochmal. Ja, denn hier werden wir aufgefordert, so sollen die Erlöste sagen. Ja? Und wir haben ja einen Mund bekommen und es ist gut, wenn wir sagen, lass noch einmal sagen, preist den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade wird ewig. Amen. So haben wir so ein Stück Wort heute Morgen erfüllt. Können wir eigentlich schon nach Hause gehen, denn so sollen es die Erlöste sagen. Und es ist gut, wenn du überall, wo du bist, dass du es weitergibst. Sagst, preist den Herrn, Gott ist gut. Ja? Auch wenn du dich nicht immer gut fühlst, aber Gott ist gut. Der liebe Pastor Bernd hat ja schon gesagt, dass ich über die Vorteile oder Vorzüge für Jünger sprechen möchte. Und es gibt großartige Vorzüge für die, die wir dem Herrn nachfolgen. Für die, die wir sagen, hey, wir sind seine Söhne, wir sind seine Töchter. Und ich habe das mal so in drei größere Kategorien aufgeteilt. Das erste große ist, Geheimnisse werden ihnen offenbart. Geheimnisse werden uns offenbaren. Wir haben gerade das Thema bei uns im Gemeindeblatt Esoterik und haben uns da ein bisschen so mit beschäftigt, wie das Wort so zusammenkommt und was so die Inhalte sind. Dann haben wir festgestellt, dass die Esoterik mit ganz viele, also ein Wort ist, wo bedeutet, dass ganz viele Ströme von verschiedenen Gedankengut und was ich alles zusammenkommen. Und aber das eigentlich das Sinn der Esoterik ist, dass man die Geheimnisse nicht verstehen soll, die dahinter stecken. Aber genau umgekehrt ist es bei Gott. Er möchte uns seine Geheimnisse offenbaren. Er sagt, ich gebe euch mein Leben und ich habe euch das offenbart, was der Vater mir gegeben hat. So, er hat nichts zurückgehalten und hat gesagt, Mensch, euch sage ich es nicht. Ich behalte mich so. Er hat gesagt, ich sage es euch. Und das ist so ein gewaltiger. Das ist das erste. Geheimnisse sollen und will er uns offenbaren. Finden wir in Epheser 1, 17 und 18. Überhaupt dieses ganze Epheser 17, 18, 19 ist ein Thema für sich, wo es über die großartige, überragende Kraft Gottes geht. Ja, über die großartige Zukunft, die wir vor uns haben. Ja, warum haben wir eine großartige Zukunft? Weil wir die Power des Heiligen Geistes in uns haben und weil wir nicht ein Ende ohne Hoffnung haben, sondern Hoffnung ohne Ende. Ja, das ist ein großer Unterschied. So, ich sage es den Menschen, viele Leute sind verzweifelt, ja, und schauen auf ein Ende ohne Hoffnung. In ihrem Leben, in ihren Umständen, in ihrer Ehe, und wo, in ihrer Arbeit, wo auch immer, ja, ein Ende ohne Hoffnung. Aber wir Jünger, wir den Herrn nachfolgen, wir haben Hoffnung ohne Ende, oder? Amen. Hoffnung ohne Ende. Deshalb tun wir es immer wieder. Und deshalb stehen wir immer wieder auf. Und deshalb beten wir trotzdem nochmal für Kranken. Obwohl wir manchmal erleben, dass sie nicht gesund sind. Aber wir beten es nochmal, ja, weil wir haben Hoffnung, ja. Wir reden nochmal das Wort Gottes, ja. Auch wenn der Nachbar es nicht gehört hat, tun wir es nochmal, denn wir haben Hoffnung. Ja, und es ist eine lebendige Hoffnung, die von Gott kommt. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in dem Heiligen ist. Wow. Lies das zu Hause nochmal. Darfst du in deiner Hausstelle nochmal durchnehmen. Das ist gewaltig, was da drin steht. Aber ich werde jetzt da einfach nur ein paar Punkte herausnehmen. Zum Beispiel heißt es hier, ich werde euch geben den Geist der Weisheit. Oft, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann reagieren wir ganz spontan. Ja, und denken, ah, jetzt tue ich mal das und jetzt tue ich mal das. Aber der liebe Apostel Paulus sagt, hey, der Vorzug der Jünger ist, dass sie den Geist der Weisheit haben sollen. Und wenn wir den Geist der Weisheit haben, das hat Gott sei Dank nichts mit Abitur zu tun, ist nicht schlimm, es ist auch gut, Abitur zu haben, meine ganzen Kinder haben Abitur, aber das hat nichts mit der Weisheit zu tun, von der hier der Apostel Paulus spricht, denn es ist die Weisheit direkt von oben, ja, die du anzapfen darfst und in schwierigen Situationen, in die du hineinkommst, dass du sagst, wow, egal was ich studiert habe, egal wer ich bin, ja, er will uns den Geist der Weisheit geben, denn der Geist der Weisheit macht Entscheidungen in unser Leben oft viel leichter. Ja, wenn wir ihn haben. Und wir haben es mit Menschen zu tun. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt, die größte Herausforderung auf dieser Erde sind Menschen. Manche haben die größte Herausforderung in ihrer Ehe. Ja, sie wollen nicht alleine sein. Ihr kennt ja die Geschichte von Adam und Eva. Adam war alleine. Er wollte nicht alleine sein und Gott sah es und gab ihm eine großartige Partnerin. Und als dann es so ein Problem gab, das erste, was Adam gesagt hat, die Frau, die du mir gabst, ja, den Mann, den du mir gabst, dann schieben wir auf einmal die Schuld ab, statt den Geist der Weisheit in unser Leben hineinzunehmen. Wir brauchen Weisheit, um die richtigen Antworten den Menschen zu geben. Ja. Und die Weisheit von Gott ist oft ganz, ganz anders wie unsere eigene Weisheit. Und der Vorzug eines Jüngers ist, dass wir nicht auf unsere Weisheit, menschliche Weisheit angewiesen sind, sondern wir haben den Vorzug, den Geist der Weisheit des Heiligen Geistes in unser Leben hineinzulassen. Heiliger Geist, wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt? Was sage ich ihm jetzt? Denn wir handeln ja oftmals sehr emotional. Ja, wenn wir verletzt wurden oder wenn Menschen uns etwas gesagt haben, dann handeln wir emotional. Aber der Geist hat, Weisheit hat oft gar nichts mit emotional zu tun, ja, sondern hat etwas mit klaren Entscheidungen in unser Leben zu tun, die direkt von dem Himmel kommen. Und wir brauchen den Geist der Weisheit in unserer Ehe. Wir brauchen den Geist der Weisheit natürlich auch mit unseren Jüngern, die Gott uns gibt. Ja, wir brauchen den Geist der Weisheit in den Finanzen, in der Gemeinschaft, in Beziehungen, im Umgang, in schwierigen Situationen. Wow, was für ein Vorzug, dass wir den Geist der Weisheit haben. Er sagt weiter, ich gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung. Das ist ganz interessant, es gibt große Mengen, die Jesus nachgelaufen sind. Darüber werde ich nachher noch etwas sagen. Jesus war ja fast wie ein Popstar. Ja, wenn er über die Straße gegangen ist, dann waren Menschen um ihn herum. Und es ist ja unglaublich, ja, wenn da irgend so ein Jugendstar, habe ich mal gestern, oder wann war das, als wir es mit dem Bambi-Verleih, irgend so ein Jugendstar auftritt, ja, wie dann die Mädchen schreien und meine Güte, da geht's richtig ab, ja. Und viele Menschen sind Jesus nachgelaufen, doch sie haben ihn letztendlich keine Gemeinschaft mit ihm. Letztendlich keine Gemeinschaft. Aber der Vorzug von uns, die wir Jesus nachfolgen, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Nicht die Menge, die ihm nachlaufen. Ja, ich gebe euch da nachher ein großartiges Beispiel noch. Die macht's. Jesus konnte sehr, sehr gut unterscheiden, was ist Menge und was ist echt. Ja, so der Geist der Offenbarung. Jesus hatte die Offenbarung. Ja, und er wusste, wo einfach nur Leute etwas gut finden. Ich weiß nicht, wir haben viele Leute bei uns, bei all diesen 600-700 Gottesdienstbesucher, die sagen, wenn ich sie frage, kennst du Jesus? Also mir gefällt euer Lobpreis. Ich habe nicht gefragt, ob dir der Lobpreis gefällt, sondern ich habe gefragt, kennst du Jesus? Ich finde die Gemeinschaft nett bei euch. Ich habe nicht gefragt, ob dir die Gemeinschaft nett, sondern kennst du Jesus? Versteht ihr? Viele Leute finden denn gewisse Sachen gut. Ja, aber es hat noch nichts mit der Gemeinschaft mit Jesus zu tun. Aber der Vorzug ist, ja, der Heilige Geist will uns Jesus offenbaren und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und ich sage euch etwas, wir sollten uns daran gewöhnen. Ich habe mal eine Umfrage in meiner, leider, ich nenne sie jetzt einfach G12-Kreis gemacht. Für uns steht G für Gruppe. Ich möchte keine Kleingruppe haben, weil wir nicht klein sind. Ich möchte auch keinen Hauskreis haben, weil Kreis geschlossen sind. So haben wir einfach ein G für Gruppe. Und ich habe meine Leute gefragt, wie steht's denn mit dem Gebetsleben? So, das kann man, ich darf von meinen Jungs, aber ich habe das gemacht und ich bin alles einzeln durchgegangen. Und in der Regel haben sie gar kein Gebetsleben. Ich habe keine Zeit, ich habe Kinder. Ich muss morgens früh aufstehen und so weiter und so fort. Wir haben ja tausend Argumente, warum es nicht funktioniert. Aber wenn du in Markus Evangelium liest, dann heißt es, dass Jesus im Morgen, früh am Morgen, bevor die Sonne aufging, betete. Auch als es gerade um seine Jünger ging. Ja, er betete. Und ich möchte euch einen Tipp geben. Wenn du morgens nicht betest, wenn du morgens nicht den Herrn fragst, Herr, wen soll ich denn berühren heute? Wen schickst du mir denn über den Weg? Dann gibt's jemand anders, der dein Leben bestimmt. Weil wer ist es? Der Teufel. Das ist ganz einfach. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ja, aber wir haben den Geist zur Offenbarung. Und wenn du morgens, ich habe ja nicht gesagt, du musst 2 Stunden beten, das kannst du selber entscheiden. Ja, aber wenn du morgens die Zeit nimmst, so wie, also ich bin ein Mensch, der gerne frühstückt, ich liebe es. Ja, manche haben gar keine Zeit und meine Kinder, die springen aus dem Bett und dann sind sie schon weg. So, aber ich stehe lieber eine halbe Stunde früh auf, weil ich liebe es, morgens zu frühstücken. Und so liebe ich es auch, morgens mir eine Zeit zu nehmen, um wenigstens eine kurze Zeit mit Gott zu sprechen. Sagen, was ist deine Vision heute für den Tag? Wie viele Menschen oder was für Menschen willst du mir denn über den Weg schicken? Zeig mir die Menschen, die hungrig nach dir sind. Ja, manchmal beißen wir uns die Zähne an Menschen aus, die eigentlich gar nicht wollen. Aber es gibt Menschen, die wollen, dass du sie berührst. Es gibt Menschen, die innerlich an dir vorbeilaufen und du siehst ihre Tränen nicht und du siehst sie nicht, weil du einfach stur an ihnen vorbeigehst. So, aber wir können Gott bitten, jeden Morgen, Herr, zeig mir die Menschen. Ja, so wie Jesus mit Zachäus. Ja, woher wusste das Jesus, dass Zachäus ihn brauchte? Weil er sagt, ich tue alles, was der Vater sagt. Und der Heilige Geist wird es offenbart haben. Der Heilige Geist will dir offenbaren, welcher Mensch, dir über die Menschen, dir über den Weg schaut. So, wir haben den Geist der Offenbarung. So, wir sind nicht einfach die ihm nachlaufen, sondern wir haben diese Gemeinschaft, ja. Und weil wir diese Gemeinschaft haben, will er uns belehren, ja. Leben wir nicht einfach von Theorie, sondern wir leben auch von der Praxis. Ja, wenn der Geist der Offenbarung zu dir kommt, wirst du verändert. Und wir haben es ja heute Morgen gehört, es ist großartig, diesen Heiligen Geist in unser Leben hineinzulassen. Wir lieben auch diese Begegnungswochenende und die Begegnungswochenende sind für uns sozusagen wie in allem, also ich sage oft zu meinen Leuten, wenn du Jesus nicht erlebst, geh aufs Begegnungswochenende. Ja, auch zu den alten Hasen sage ich, ja, wenn wir montags morgens fragen, was hast du denn die letzte Woche erlebt, das mache ich fast jeden Montag, wie viele Menschen hast du denn zum Herrn geführt, ja, für wie viel hast du denn gebetet, gab es denn irgendeine Aktion, die die Nation berührt hat, und der ganze sehr oft ist es sehr still. Das ist oft die stillste Zeit. Wenn ich sie frage, was für eine Not du hast, wow. Aber Leute, wir sind nicht auf dieser Erde bedürfnisorientiert, sondern geistliche Väter geben. Es ist interessant, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Brüdern und Schwestern und Väter. Eines Tages haben wir unserem Sohn etwas geschenkt. Wir haben 3 Kinder und die Mädchen sind relativ straight aufgestellt. Und unser Sohn ist ein bisschen leichter aufgestellt, er nimmt manche Sachen nicht so ernst, aber wir haben, er studiert jetzt in Berlin, und wir haben ihm irgendwelche Unterstützung zugesagt. Und dann reagiert auf einmal einer meiner Töchter und sagt, aber Papa, das würde ich nicht machen. Dann habe ich zu ihr gesagt, du bist ja auch seine Schwester. Ich bin sein Vater. Und das ist ein Unterschied. Väter geben. Ja, und wenn wir geistliche Väter sind, dann geben wir. Und nicht, weil wir Vorteile haben und nicht, weil wir vielleicht etwas dafür zurückbekommen, sondern weil wir der Väter sind. Und weil es das Herz eines Vaters ist, zu geben. Ja, so ist es großartig, wenn wir die Offenbarung des Heiligen Geistes in unserem Herzen haben. So ist es großartig, wenn wir in diese Praxis hineinkommen. So ist es großartig zu erleben, dass wir einen lebendigen Gott haben und der heute noch der gleiche ist. So, du hast den Geist der Weisheit. Denk daran, wenn du morgen früh aufstehst, ja, und du vor, ein anderes Wort ist, sprichst du den Bergen, ja. Aber Leute, wir kommen in schwierigen Situationen und dann darfst du dich daran erinnern, wir haben den Geist der Weisheit. Das ist ein Vorzug. Wir haben den Geist der Offenbarung. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns Jesus zu offenbaren. Wir haben den Geist der Erkenntnis. Und da gibt es etwas ganz Interessantes, wenn es um Erkenntnis geht. Jesus hat eine unglaubliche Erkenntnis gehabt. Jesus konnte sehr gut unterscheiden in der Masse, was ist Masse und was ist real. In Lukas 8, 45 und 46, da heißt es, und Jesus sprach, Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, ihn angerührt zu haben, gab es jemand, der sehr, sehr oft seine Stimme als erstes erwähnt oder erhoben hat, und das war Petrus. Ja? Und Petrus sprach, und ich sage es mal mit meinen Worten, so ungefähr, tippte Jesus auf die Schulter, sagt: Jesus, würdest du mal bitte mal rechts und links schauen? Und was siehst du? Ja, also Petrus, Meister, die Volksmenge drängt und drückt dich. Ich meine, bitte, wie kannst du fragen, wer berührt mich, wenn dich die Volksmenge bedrängt? Und Jesus sprach zu ihm: Es hat mich jemand angerührt. Denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. So, Jesus ging über die Straße und die Volksmenge war natürlich um ihn. Und wie viele Schaulusen wird es auch damals geben? Jetzt gehen wir mal zu Jesus hin. Jetzt wollen wir mal schauen, was er jetzt wieder tut. Mal gucken, was für Wunder er jetzt macht. Mal schauen, was jetzt wieder passiert. Ja, und sie standen um ihn herum. Ja, aber da gab es eine Frau, die über alle Umstände, über alle Widerstände, und es war, ja, ihr kennt diese Geschichte, ich erwähne sie mit meinen Worten, diese blutflüssige Frau, die einfach keine Männer hätte berühren dürfen, ja, in dieser Männerwelt, die auch gar kein Recht hatte, sich durch Männer durchzudrängen. Aber etwas war in ihrem Herzen, sie wusste, ich muss zu Jesus kommen. Ich muss zu Jesus kommen. Sie hatte viele Ärzte aufgesucht und die Bibel sagt, niemand konnte ihr helfen. Aber sie wusste von Jesus. Aber sie wusste auch von den Umständen. Sie wusste von den Schwierigkeiten, wenn ich jetzt zu diesem Jesus gehe, was es bedeuten wird, diese Hindernis zu überwinden. Und liebe Leute, wir müssen uns überlegen, sind wir Mitläufer? Sind wir Menschen, die einfach Dinge gut finden? Oder sind wir Menschen, die Hürden überwinden, um zu Jesus dran zu kommen? Also wir hatten auch vor 2 Wochen, letzte Woche war ich in Rumänien, davor, doch ungefähr 2 Wochen Begegnungswoche. Und dann sagte mir eine Frau Folgendes. Sie sagte: Hans-Peter, du hast in allem recht. Und es stimmt, was du sagst. Aber weißt du, warum ich mich nicht entscheide, konsequent zu sein? Da gibt es meine Mutter, die hat mich erzogen. Und wir sind, es war auch zufällig, katholisch erzogen worden. Und wenn ich jetzt das tue, was du sagst, dann würde ich meine Mutter enttäuschen. Denn sie hat mich ja erzogen. Versteht ihr? Hürden zu überwinden heißt, wer Vater und Mutter sozusagen als oberste Priorität stellt, Kinder und was weiß immer, ja, der hat ein Problem, an Jesus dran zu kommen. Und diese Frau, die hat alles überwunden. Die hat die ganze Männerwelt auf den Kopf gestellt. Sie hat sich durchgedrängt. Und Jesus konnte sehr, sehr gut unterscheiden. Glaubt mir eins, er hatte die Erkenntnis, er konnte sehr, sehr gut unterscheiden. Wo sind wir einfach nur Nachläufer? Wo sind wir Menschen, die einfach mit der Masse gehen? Oder so, wo sind wir Menschen, die Hürden überwinden? Also ich muss zu Jesus. Ich muss heute ihn berühren. Und er spürt es, wer ihn berührt heute Morgen. Er spürt es, wer zu ihm kommt. Er weiß es genau. Er hat diese Erkenntnis. Und das ist ein Vorzug, den du und ich haben können. Und haben. Ja, der Heilige Geist will uns helfen. Wo sind die Menschen, die wirklich zu Jesus rankommen wollen? Die Hindernisse. Ja, natürlich kann es passieren, dass Menschen dich ablehnen. Wer will schon gern abgelehnt werden? Oder andere Dinge, die im Leben wie ein Widerstand auf ihn. Ja, was denken die Leute? Was denkt meine Familie? Wir haben einen Palästinenser bei uns gehabt, der sich bekehrt hat. Und er hat gesagt, als er sein Leben Jesus gegeben hat, ist aus der Familie rausgeflogen. Ja, manche töten sie, ihn haben sie nicht getötet, sondern haben ihn rausgeschmissen. Ja, Hürden überwinden, Hindernis zu überwinden, Schwierigkeit zu überwinden, aber mit einem Ziel: Ich will zu Jesus kommen. Ich will dort ran. Ich will nicht mehr der Gleiche sein. Ja, der Heilige Geist will uns verändern. Und es geht darum, dass wir Umständen überwinden. Und Jesus, wenn wir an ihn heransehen, er weiß, ob er einfach nur bedrängt wird von uns, weil wir in der Masse mitgehen, oder ob wir diejenigen sind, der ihn wirklich berühren sagen. Ja, und Jesus sagte: Petrus, ich bin nicht auf den Kopf gefahren. Ich sag's mit meinen Worten. Ich weiß, dass eine Masse um mich herum steht. Kein Problem. Aber ich weiß, hier gibt's eine Person, die mich berührend hat. Und da ging Kraft von mir aus. Ja. Und dann kam diese Frau. Ja, dann hat er gesagt, ich war's. Ängstlich, fürchte. Ja, in Furcht. Und Jesus sagt, dein Glauben hat dir geholfen. Sei geheilt. Was glaubt ihr, wie viele Kranken um Jesus oft herum sind? Was glaubt ihr, wie die Massen oft um ihn herum waren? Aber da gab es eine Erkenntnis, da gab es einen Unterschied zwischen der Masse und zwischen demjenigen, der wirklich Jesus nachfolgen wollte. So, heute Morgen bete ich, dass der Geist Erkenntnis ist, unser Vorzug. Ja, wo es darum geht, will ich wirklich, will ich wirklich? Oder bin ich jemand, der mit der Masse läuft? Ja, Jesus hat vor 5000 gepredigt, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass er mit sein Leben mit seinen 12 Jüngern geteilt hat und hingelegt hat. Wir wissen, dass er gesagt hat, jetzt seid ihr meine Freunde, denn jetzt tut ihr meine Gebote. Aber hallo, um was geht's denn eigentlich? Es geht darum, dass wir Jesus vertrauen. Weil wir ihm vertrauen, tun wir seine Gebote. Weil wir ihm vertrauen, gehen wir seine Wege. Ganz viele Menschen haben ein Problem, wenn sie das Wort Unterordnung hören. Ich weiß, geht es euch auch so? Ja, kann man Menschen denn vertrauen? Schaut doch unsere politische Situation an vor 50 Jahren, die ja schon lange gestorben ist, die ja schon lange begraben ist, aber viele bleiben da hängen. Was vor 50 Jahren politisch geschehen ist, ich war in Afrika dieses Jahr und die haben ja nicht minder die Dinge erlebt wie wir, ja, die Apartheid. Und so weiter. Und können wir Leiter vertrauen? Oder können wir uns Leiter unterordnen? Und genau das ist die Frage, die auch Jesus seine Jünger gestellt hat. Als er sagte, jetzt seid ihr meine Freunde, denn jetzt tut ihr, was ich euch sage. Und wisst ihr, was er damit sagt? Jetzt vertraut ihr mir. Denn wer vertraut, hat keine Probleme, sich sozusagen unterzuordnen. Nur wer nicht vertraut, der hat damit Probleme. Versteht ihr? Ja, und das ist oft unser Problem in unserem Herzen, weil wir vielleicht Menschen vertraut haben. Und dann haben wir eine Enttäuschung erlebt und dann zieht sich das durch unser ganzes Leben durch. So, der Heilige Geist will uns helfen, will uns befreien, ja, dass wir vertrauen können. Denn eine Liebe funktioniert nicht aus dem Standpunkt von Angst. Ja, wenn wir Angst haben und Frustration und Enttäuschung und wir starten da heraus, irgendeine Beziehung funktioniert nicht. Was wird passieren? Wird es gut gehen? Wird er mich enttäuschen? Werde ich das Gleiche wieder erleben? Funktioniert nicht. Nur Vertrauen funktioniert in Beziehung. So lass uns auch heute Morgen, die vielleicht Gott schon, Jesus schon länger nachfolgst, ja, einfach mal sagen, bin ich wie diese Frau? Bin ich bereit, die Hürde zu überwinden? Egal was ist in diesem Leben, egal was Menschen sagen, aber ich will an Jesus rankommen. Ich will ihn berühren. Ich will diese Kraft Gottes haben. Ja, und ich gehe über Umständen. Ich sage nicht über Leichen. Ich gehe über Umständen. Ich überwinde Schwierigkeiten. Ich weiß, was Menschen über mich denken. Aber ich tue es, weil ich will an Jesus ran sein. Der zweite Hauptpunkt, wenn es darum geht, dass wir Vorzüge haben als Jünger, ist, er will uns teilhaben lassen an Wunder. Es geht nicht darum, dass wir irgendwo im Sessel drin sitzen und sagen, Herr, tu mal was, sondern es geht darum, dass wir etwas tun und während wir etwas tun, passiert etwas. Deshalb liebe ich die Begegnungswoche, weil da wird etwas getan. Da wird den Menschen gedient. Und du spürst auf einmal, wie Herzen verändert werden. Das ist großartig, wenn Kinder, es gibt zwei Begebenheiten, ich sage es mal so, im Alten Testament wird uns erzählt, ihr kennt diese Geschichte, als Jakob seinem Sohn einen bunten Rock gemacht hat und seine Geschwister auf ihn eifersüchtig wurden. Und sie haben ihn gehasst. Ist ja klar, wenn Eltern Kinder vorziehen, ja, das erweckt in den anderen Hass und Ablehnung. Und sie haben den Josef abgelehnt. Und dann dachten sie erst, wir töten ihn. Und dann haben sie es doch anders überlegt. Dann haben sie ihn sozusagen in die Grube hineingeschmissen, haben ihn verkauft. Er war 17 Jahre alt, als das geschehen ist. Wo kam in ein fremdes Land, ja, also weit von seiner Heimat entfernt, und sein Vater war der Meinung, oder haben sie der Meinung gelassen, mein Lieblingssohn ist tot. Tiere haben ihn zerrissen, ja, und haben sein Rock in dieses Tierblut reingetaucht und haben das dann seinem Vater geschickt. So 20 Jahre getrennt vom Vater. 20 Jahre in der Ferne. Aber Gott war mit ihm. Und eines Tages war er sozusagen der Vizekanzler in Ägypten. Hungersnot kam und viele Menschen kamen zu Josef, weil er großartige Weisheit hatte von Himmel, Dinge zu organisieren und zu tun. Und seine Brüder, seine Familie stand vor ihm. Und er erkannte sie, aber sie erkannten ihn erst nicht. Aber in seinem Herzen ist etwas passiert. Und als sie das zweite Mal kamen, sagt er, ich sage euch jetzt etwas. Nicht ihr habt mich dorthin geschickt, wo ich jetzt bin, sondern Gott hat es gewollt. Und noch etwas. Lebt mein Vater noch? Sie sagt, ja, er lebt noch. Er sagt, bringt mir mein Vater. Und dann sind diese Rest seiner Geschwister nach Hause gefahren und haben gesagt, hey, Jakob, dein Sohn lebt. Was, mein Sohn, der ist doch tot. Der ist doch zerrissen worden von wilden Tieren. Nein, der lebt. Und sie haben ihn eingepackt in die Karawane, sind Josef entgegengefahren. Aber Josef hat es ja nicht gehalten zu Hause. Ja, sondern die Bibel schreibt, ich glaube in 1. Mose 17, er spannte sein Pferd und ritt seinem Vater entgegen. Nach 20 Jahren begegnete er seinem Vater. Ja, und dann schreibt die Bibel, sie weinten lang hingen lange an ihrem Hals, sie weinten lange. Da ist etwas geschehen in dem Herzen. Und dasselbe sagt Jesus umgekehrt. Ja, als in Lukas 15, dass der Vater auf den Sohn drauf zulief, ja, und den Sohn in den Arm nimmt. Und etwas in den Herzen passierte. So, wir sind berufen, Menschen zu berühren. Ich muss euch etwas sagen. Etwas ist in meinem Herzen passiert. Ich bin schon lange unterwegs. Ich war ja in Südafrika und habe dort mir eine andere Zellengemeinde angeschaut, ein bisschen hospitiert, und dann ging sie in die Townships, und dann ging sie in die Highschool, dann ging sie an die Unis, haben viele Plätze besucht und haben dort das Evangelium verkündet. Und ich erinnere mich daran, dass die Menschen oft zu mir sagen, ja, du bist ein Evangelist. Und aber Gott hat zu mir gesagt, du bist überhaupt gar keiner. Du glaubst, weil wenn du am Sonntag einen Aufruf machst und sich drei Leute bekehren, dass du die Nation berührt hast. Du hast sie überhaupt nicht berührt. Und ich habe Entscheidungen getroffen in meinem Leben und habe gesagt, okay, wenn ich zurück bin von Südafrika, ich werde an die Schulen gehen, ich werde an die Highschool gehen, ich werde mir Kirchen mieten, um dort das Evangelium hineinzubringen. Und wir haben diese Woche auch eine offene Tür gefunden in der Stadt. Da gibt es so eine Unikirche, ja, wo wir einmal im Monat rein können. Wir werden die Gottesdienste rausverlegen, weil wir wollen die Nation berühren. Ja, so, wir sind Teilhaber an Wunder. Ja, sie werden nicht einfach vom Himmel fallen, sondern Gott will dich und mich dazu gebrauchen. Lukas 9, 16, da heißt es, er nahm aber die 5 Brote. Ja, da waren Tausende versammelt. Und die Jünger wollten diese Tausende nach Hause schicken. Und Jesus sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und was passiert in unser Leben, ja, wenn Dinge über unser Verstand übersteigen? Aber ich habe ja nur 5 Brote und ich habe ja nur 2 Fische. Jesus, das reicht nicht. Das reicht noch nicht mal für uns. Also geschweige denn für diese Tausende von Leuten. Jesus sagt, gib mir dieses Zeug. Sie gaben ihm dieses Brot und diese Fische. Dann heißt es, Lukas 9, 16, er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Dieses Brot und diese Fische. Leute, es geht um Multiplikation. Ja, Mose 1, er schuf Mann, er schuf Frau, er segnete sie und sagte, multipliziert euch. Im Deutschen heißt es, vermehrt euch, aber im Englischen steht dieses Wort, multiplizieren. Ja, verdoppelt es. Ja, so, ihr seid gesegnet, um Dinge zu multiplizieren. So, und er segnete dieses Brot. Und er brachte es und gab es seinen Jüngern oder den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Jesus drückte diese 5 Brote und diese 2 Fische seinen Jüngern in die Hand und sagt, gebt ihr ihnen. Jetzt stellt euch das mal vor, ja, du hast so ein Fladenbrot war das ja, und du fängst an auszuteilen, und während du gibst, denkst du, das Ding wird ja nicht leer. Das Brot multipliziert sich. Warum? Weil es gesegnet ist. Und weil du gibst. Und weil wir berufen sind auf dieser Erde, nicht in erster Linie um uns selber zu kümmern. Leute, ich weiß, dass es Nöte gibt. Aber die Nöte in meiner Hauszelle stehen ganz hinten dran. Als erstes teilen wir aus. Als erstes machen wir einen Plan, wie wir die Nation berühren können. Und es ist interessanterweise, wenn Menschen unterwegs sind. Ich nehme an, so Leute mit. Ich war jetzt in Rumänien, habe dort auch eine Konferenz. Ich nehme dann Leute mit und ich nehme sie zum Dienen mit. Wenn sie nach Hause kommen, obwohl wir manchmal wenig schlafen, obwohl wir dann viele Kilometer unterwegs sind, frag sie. Sie sind aufgepowert. Ich sage, was, es war gewaltig. Es war gewaltig zu sehen, wie Gott Menschen verändert. Die Begegnungswochenende, wir machen dann oft mittags den letzten Gottesdienst, also morgens, sonntags kommen wir nach. Dieser Gottesdienst ist oft der powervollste Gottesdienst. Weil die Leute voll Power des Heiligen Geistes sind und weil da Leute sind, die den ganzen Wochenende gegeben haben und die aufgepowert wurden. So, das ist ja das Erstaunliche. Während du gibst, brennst du nicht aus, sondern füllt sich etwas auf in dein Leben. Und das ist das, was Jesus möchte. Der Vorzug der Jünger ist, uns teilhaben zu lassen an Wunder. Ja, weil wir Hoffnung ohne Ende haben, beten wir. Weil wir Krebs nicht akzeptieren, wie ihr genauso in eure Krankheit, beten wir, dass dieses Zeug verschwindet. Ja, weil wir die Hoffnung haben und weil Jesus gesagt hat in Lukas 19, ich bin gekommen und suchen das, was verloren ist. Suchen wir das, was verloren ist. Wenn das Jesus Anliegen war, dann muss es unser Anliegen auch sein. Denn wir wollen ihm ja ähnlicher werden, oder? Okay. Wir suchen, was verloren ist. Deshalb bet morgens, Herr, wo ist derjenige, dieser Mensch, der Hunger hat? Wo ist dieses Herz, der am Montagmorgen an mir vorbeiläuft? Vielleicht siehst du es in deinen Augen, aber der Gott sagt dir, da sind Tränen in seinem Herz. Sprich mit ihm. Ja. Und du wirst staunen, was passiert. Während du dienst, während du gibst, wirst du staunen, wie sich deine Power in deinem Leben auffüllt. Er will uns teilhaben lassen. Wie werden die Jünger gestaunt haben? Gedacht haben, wow, ja, wir teilen aus und das Brot wird nicht weniger. Ich meine, was sind so zwei kleine Fische, ja? Aber gesegnet durch die Power des Heiligen Geistes fangen sich unsere Dinge an zu multiplizieren. Ja, wir sind ja oft aufgestellt und sagen, wenn es auch um Menschen geht, ja, dann erwähnen wir das Negative. Dann geht es so, ungefähr so, sagen, wer ist denn dieser Mann? Ja, weißt du, das ist dieser Mann, der in der Regel lügt. Der ist unehrlich. Wer ist denn diese Frau? Das ist diese Frau, die mit ganz vielen Männern Beziehungen ins Bett geht. So, wir erzählen in der Regel immer das Negative von den Menschen. Versteht ihr? Und genauso ist es oft auch bei uns im Glauben, ja, dass wir von dem Mangel herkommen und sagen, ja, aber Gott, 5 Brote, 5000 Leute, 4000 Leute, was ist das? Was haben wir zu bringen? Ja, aber der Jesus sagt, gib mir das Brot. Er segnete es und es fing an, sich zu multiplizieren. So, wenn wir Gott geben, das, was wir haben, und du hast etwas, jeder hat etwas. Ja, es gibt keiner, der geboren ist, der nicht etwas hat, sondern jeder hat etwas, du hast etwas, was nur du hast. Und wenn du willst, dass sich multipliziert, fang an zu geben. Fang an, damit zu wirken. Ja, wir werden die Jünger gestaunt haben, als das Brot sich vermehrte. Das dritte, es gäbe viel dazu sagen, ich komme zur dritten Überschrift, Zeugnis von Veränderung. Wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, eines Tages ihm unser Leben gegeben haben, dann sind wir nicht mehr dieser. Lukas 9, 28 und 29. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Alles fängt mit Gebet an. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichtes und sein Gewand wurde weiß und strahlend. Und der liebe Petrus war so begeistert, dass er gesagt hat, lieber Herr Jesus, was ist das für ein großartiger Begegnungswochenende? Da ist Mose, da ist Elia, da ist Jesus. Und lass uns doch gleich dort für immer bleiben. Das wäre doch gut. Ich baue euch 3 Hütten, dann übernachten wir dort und dann haben wir himmlische Gemeinschaft unser ganzes Leben. Wow. Ja? Wünschen wir uns. Und was sagt Jesus? Runter ins Tal. Und was ist ihnen als erstes begegnet? Probleme. Ein Mann kam zu Jesus und hat gesagt, deine Jünger können nicht meinen Sohn heilen. Ja, und Jesus sagt, wie lange muss ich noch unter euch bleiben, bis ihr es verstanden habt, wie man das macht? Ja? Leute, wenn wir mit Jesus laufen, ich erinnere mich an Mose, als er auf dem Berg war und eine Begegnung hatte mit Gott. Die Menschen haben es gesehen, er kam zurück und haben gesehen, wie er verändert ist. Immer wieder höre ich von Leuten, ja, gerade letzte Woche hat mir jemand aus der Gemeinde erzählt, dass die Leute von der Arbeit zu ihm kommen und sagen, was ist mit dir los? Du reagierst ja gar nicht mehr wie früher. Deine Zornesausbrüche, wo sind sie geblieben? Und ihm selber ist es erst gar nicht aufgefallen, aber als sie ihm das sagte, ja stimmt, ich bin verändert, denn ich bin Jesus begegnet. Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Herzen haben, wenn wir Jesus begegnen, sind wir nicht mehr dieselben. Und dieser liebe Petrus, der so viel tun wollte, ja, der dabei war, als Jesus sich veränderte, er wurde auch verändert, als Pfingsten kam. Da liest du dann Apostelgeschichte 3, 6 und 7. Bei uns ist es gerade oftmals umgekehrt, was hier jetzt steht. Ja, da heißt es, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Wow. Euros habe ich nicht. Ich habe kein Haus, ich habe kein Auto. Aber er sagt Folgendes. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazarener, geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sofort aber wurde seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Wow. Silber und Gold habe ich nicht. Wir würden vielleicht sagen, also ich habe Euros, ich verdiene etwas. Darf ich dir etwas in deine armselige Box hineinlegen? Will sich auch bedanken, denn dafür war er nämlich, es war ein Bettler, dafür war er eigentlich unterwegs. Aber Petrus sagt, das habe ich gar nicht. Aber Leute, Petrus war verändert. Er war nicht mehr der Gleiche. Er war nicht mehr derjenige, der gesagt hat, Jesus, wenn sie dich verraten, wenn sie dich ins Gefängnis stecken, ich bin bereit, mit dir zu gehen. Und wenn sie dich sozusagen töten und es sollte sogar an mein Leben gehen, ich bin bereit, für dich zu sterben. Und wir wissen, er hätte die Gelegenheit gehabt, er hat es nicht getan. Zu Pfingsten, als der Heilige Geist in sein Herzen mit Power reinkam, war er bereit, das zu tun. Die Geschichte sagt, das steht nicht in der Bibel, was ich jetzt sage, die Geschichte sagt, dass man ihn ja auch hingerichtet hat. Aber dass er darum gebeten hat, dass man ihn umgekehrt kreuzigt und nicht wie seinem Herrn. Ja, kannst du auch vergessen, aber davon kommt ja das mit dem umgekehrten Kreuz, was die Leute völlig falsch missverstehen, die Okkultisten. Aber er wollte nicht sterben wie sein Herr. Er war verändert und hat gesagt, okay, ich kann dir nichts in deine armselige Box hineinlegen, aber ich habe etwas und das gebe ich dir. Steh auf und lauf. Das war letztendlich das Bessere, was diesem geschehen konnte. So, wenn wir mit Jesus gehen, ja, dann sind wir Zeugnis der Veränderung. Die Menschen sagen oft, ja, ich kenne dich. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Du hast mit mir studiert. Ich sage, ja, aber ich bin nicht mehr der Gleiche. Was? In meinem Herzen ist etwas passiert. Und der liebe Apostel Paulus sagt es ja, auch wenn das Äußere aufgerieben wird. So, wir sind alle auf dem Weg der Veränderung. Äußerlich. Haaren werden grau. Manche kriegen ein paar Fältchen. Deshalb gibt es ja so diese Operationen, Leute lassen sich liften und Gels drauf machen und ja, um ja nicht irgendwie alt zu erscheinen. Aber Leute, Paulus sagt es, auch wenn das Äußere aufgerieben wird, unser Innerstes wird Tag für Tag erneuert. Wow. Tag für Tag erneuert. Du bist jeden Tag derselbe. Ja, du kannst 70, 80 sein, du hast die gleiche Power wie derjenige, der 20 ist. Ist das nicht großartig? Der Heilige Geist ist dasselbe. Und das gibt mir Hoffnung. Denn ich werde auch älter. Ja. Aber ich habe den gleichen Heiligen Geist wie meine jungen Leute zu Hause. Wisst ihr, wenn ich sehe, dass die Jugend von hinten ankommt, um mich zu überholen, und das wollen sie, dann dränge ich sie nicht zurück, sondern ich sage, ich laufe mit euch. Und ihr müsst euch schon anstrengen, mich zu überholen. Ihr müsst euch schon anstrengen. So leicht lasse ich das nicht zu. Das heißt nicht, dass ich sie stoppe und sage, nein, ja, ich bin nicht der Typ, der sie niederdrückt, sondern sie sollen laufen und sie sollen rennen. Aber ich sage, ich laufe mit euch, denn ich habe den selben Heiligen Geist, wie ihr ihn habt. Ja, wir haben ihn. Wir haben diese Power. Das ist ein Vorzug der Jünger. Veränderung. Wir sind nicht mehr die Serpen. Ja, die Leute, sie kennen dich von früher. Ja, wenn ich also meine Geschichte erzähle, ihr kennt ja meine Geschichte, ihr habt ja hoffentlich alle mein Buch gelesen. Wenn nicht, wird es euch besorgt. Völlig hilflos. Aus dem wird nichts. Der kann nichts. 16 Jahre im Kinderheim aufzuwachsen, keinen Vater, keine Mutter gehabt zu haben, abgestempelt zu sein von den Menschen, ja. Aus dem kann ich sehr. Aber Leute, als Jesus in mein Herzen reinkam, war ich nicht mehr derselbe. Und als Jesus in dein Herz reinkam, dann kannst du nicht mehr derselbe sein. Ja, und Menschen, die zu Jesus kommen, die sind nicht mehr dieselbe. Leute, die sagen, sie sind bei Jesus, aber es verändert sich nicht. Musst du fragen, ob sie überhaupt wiedergeboren sind. Denn wiedergeborene Menschen verändern sich. Nicht, weil sie sich anstrengen, auf einmal sagen, jetzt muss ich gut sein und jetzt muss ich alles richten. Nein, weil der Heilige Geist in uns ist. Und weil er es ist, der Ordnung bringt. Und weil er es ist, der uns, aus uns großartige Männer und Frauen Gottes macht. Hey, Leute, ich war in den Townships und ich meine, das ist Ende der Welt, wenn du da drin bist. Da ist Hartz IV ein Witz dagegen. Ich mache mich nicht lustig über die Hartz IV-Leute, aber sie haben nur noch nicht mal das. Ja, hinten dran war ein Riesenberg und ich habe das von Weitem gar nicht gesehen, was für ein Berg ist. Und ich habe sie gefragt, wie heißt dieser Berg? Dann haben sie gesagt, das ist der Müllberg. Müllberg? Ja, da gehen diese Leute hin, 10.000 Leute in dieser Area und bauen sich ihre Hütten. Aber ich sage euch, was passiert. Da gibt's Leute, die bilden Leiter aus. Ja? Und Jesus sieht dich ja nun mal als Leiter. Denn die meisten Menschen auf dieser Erde wollen heiraten, oder? Gibt's irgendjemand, der nicht heiraten will? Gibt's schon vielleicht, aber die wenigsten. Vielleicht von Millionen einer. Und ich sage euch, jeder, der verheiratet ist, hat einen Wunsch. Was für ein Wunsch? Kinder zu haben. Es ist völlig normal. Denn das Glück besteht in erster Linie nicht in der Ehe, sondern in Kinder. Es ist so. Es ist geistlich genau dasselbe, ja. Und dann hast du gesehen, dann sind diese Leute zu diesen Männern hingegangen, die sozusagen bereit waren, Veränderungen zu erleben und haben gesagt, du suchst Arbeit? Ja, ich hätte gern, dass ihr betet, dass ich Arbeit bekomme. Ich sage, okay, wir erklären euch jetzt mal was. Wenn um 8 Uhr die Arbeit beginnt, wann geht ihr zur Arbeit? Ich sag's euch, wenn ihr geht, um 8 Uhr seid ihr da. Eher vorher. Wenn um 5 Uhr die Arbeit zu Ende ist, wann geht ihr nach Hause? Wir sagen's euch. Nicht um 5, sondern ihr geht 5:10. Versteht ihr? Dann beten wir auch für Arbeit. Und dann sagen sie zu ihnen Folgendes. Und Gott hat dich berufen, ein Leiter zu sein. Und dann sagen die, ja, aber siehst du nicht, wie ich lebe? Ich lebe hier im Dreck. Ich habe hier eine Blechhütte. Ich habe Stoff um mich herum. Ich habe keine Schule. Ich habe keine Vision, keine Zukunft. Aber Gott hat für dich eine Vision. Und Gott hat für dich eine Zukunft. Hey, in Deutschland, wenn du sowas sagst, jeder ist ein Leiter, dann sagen die, ja, Moment mal, also, stopp mal. Ja, keine Verallgemeinerung. Aber sag das in diesen Townships. Was, du glaubst an mich? Du glaubst an mich, dass ich ein Leiter bin? Ja, weil Gott an dich glaubt. Und weil Gott dich verändern will. Und dann kommen sie in die Church. Ja, du siehst, wie sie beim Aufruf zu Jesus laufen. Ja, weil wer an sie noch glaubt, ist Jesus. Menschen haben sich aufgegeben. Und Veränderung ist da. Großartige Leiter macht Gott aus solchen Menschen. Und er will auch uns großartige Leiter machen. So, wir sind nicht mehr dieselbe. Wir haben den Vorzug. Wir müssen nicht an uns selber herumdoktern. Wir müssen nicht, ja, also ihr wisst ja, jetzt ist ja wieder Silvester, dann hat man die beste Vorsätze. Jetzt werde ich mich endlich mal anstrengen, gut zu sein. Jetzt werde ich mich nicht mehr aufregen. Jetzt werde ich nicht mehr beleidigt sein und das Jahr geht dahin und es klappt sogar die ersten Wochen. Und dann kommt doch der erste Aufreger und dann bist du wieder derselbe. Und dann bist du von dir enttäuscht. Du denkst, ah, Mist. Ja, und hat alles keinen Sinn. Aber wenn der Heilige Geist in deinem Herzen kommt und du hast eine Begegnung mit Jesus, dann wirst du verändert. Ja, und dann kommt dieser Geist der Veränderung in dein Herz. Und dann passiert es, was Petrus erlebt. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich kann dir nichts geben. Aber ich habe etwas in deinem Herzen, was sich verändern wird. Steh auf und geh. Und das Letzte ist, das ist die Belohnung in diesem Leben. Wir sind sehr jenseitsorientiert und das ist auch nicht schlimm. Das ist wohl die größte Zukunft, die wir haben. Ich sag's euch sentimental, ein Freund von mir hat eine 19-jährige Tochter gehabt. Sie ist an Leukämie erkrankt. Und viele haben für sie gebetet, wir auch. Aber sie wurde nicht gesund. Und die Eltern sind dann kurz vorm Sterben zu ihr hingegangen und haben gesagt, was sollen wir tun? Dann hat sie zu ihren Eltern Folgendes gesagt. 19-jähriges Mädchen. Ich möchte, dass ihr alle in Weiß kommt. Ich möchte, dass ihr folgende Lieder singt. Und das waren nicht Beerdigungsbegrabenslieder, sondern das waren ja, erhebende Lieder. Und ich möchte, dass kein Mensch weint um mein Leben. Denn ich weiß, wohin ich gehe. 19 Jahre. Wow. So, darauf sind wir fokussiert. Aber es gibt noch etwas anderes. Markus 10, 27 bis 30. Jesus aber sah sie an und spricht. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und es ging um diesen Menschen, ja, wo Jesus sagt, okay, der ja mit der Masse mitgeschwommen ist, der alle Gebote, ja, Jesus fragt, kennst du, du sollst nicht Ehe brechen? Ja, ich habe keine Ehe geboren. Du sollst nicht stehlen, kenne ich auch. Du sollst nicht lügen, ja, kenne ich auch. Und dann sagt Jesus, dann verkauf mal alles und folg mir nach. Und Jesus wollte ihn eigentlich nur mal zeigen, wo sein Herz hing, was seine Priorität im Leben ist. Ihm geht's, er hat überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen Geld haben und wenn sie es investieren und geben und sein Reich damit bauen. Das ist nicht sein Problem, aber er zeigte ihm sein Herz. Ja, und dann sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich, bei Gott ist alles möglich. Und dann kam wieder Petrus ins Spiel. Ja, und Petrus erinnerte sich daran und sagt, Moment. Eines Tages hat Jesus mich gerufen, dann habe ich mein Zuhause verlassen, dann habe ich meine Arbeit verlassen und ich habe alles aufgegeben. Was ist eigentlich mit mir? Ja, und genau diese Frage stellt er jetzt mal Jesus. Ja, Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Hast du alles verlassen, um Jesus nachzufolgen? Petrus sagte das. Ich habe alles verlassen. Ja, ich habe meine Familie verlassen. Eine Familie zu verlassen heißt nicht, eine Familie abzulehnen, nur nebenbei. Ja? Sondern das heißt, dass Jesus die oberste Priorität in der Familie ist. Denn Petrus war verheiratet. So, ich habe sie verlassen. Jesus, ich habe mich als erste Stelle hingestellt. So, was ist denn mit mir? Ja, was ist denn mein Vorzug? Ja, wenn es schon schwierig ist, für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Ja, also was ist denn mein Vorteil, dass ich alles verlassen habe? Was ist mein Vorteil jetzt, dass ich dir nachfolge? Wow, was für eine Frage. Jesus sprach, weil ich sage euch, da stand ja noch andere herum, da ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Acker verlassen hat, um meines Willen, um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Ja, Hans-Peter, alles klar, in der Ewigkeit. Wenn ich einmal diese Erde verlassen werde, Jesus geht weiter. Jetzt, in dieser Zeit. Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung, was wir ja in diesen Formen noch gar nicht erleben. Ja, aber damals da war und gekommen ist. Und in den kommenden Zeitalter das ewige Leben. Jesus sagt, jetzt. Wir verlassen nicht einfach Dinge und sind somit da mit der Armut und irgendetwas unterworfen, sondern Jesus sagt, da ist niemand, der nicht empfangen hat. Und dann habe ich dieses Wort einmal in meine Hauszelle hineingelegt. Ich habe Ihnen das vorgelegt. Und wir haben Leute, die sind Geschäftsleute, wir haben Leute, deren ihr Geschäft auch zusammengebrochen ist, wir haben Leute, denen das Geschäft gut läuft. Und ich habe gesagt, jetzt eine Frage. Durcheinander. Wer hat Segen in seinem Leben erlebt? Und ich kann euch sagen, jeder hat etwas gesagt. Ja, eigentlich muss ich sagen, stimmt. Da ist etwas passiert. Da ist Segen hineingekommen. Da ist Segen hineingekommen. Da ist Segen hineingekommen. Da ist Segen hineingekommen. So, wir sind Gesegnete. Leute, auch wenn wir unter Verfolgung hineinkommen, was Jesus sagt. Ja, auch wenn Menschen uns ablehnen. Auch wenn Menschen nicht die besten Gedanken über dich haben, aber wir sind nicht ihnen in erster Linie verantwortlich, sondern Gott. Und Jesus sagt, da ist keiner, der nicht Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter oder Kinder oder Acker unter Verfolgung empfangen wird. Ich habe etwas erlebt, das werde ich ganz kurz als Zeugnis sagen, weil ich war früher auch selbstständig, ich habe eine Massagepraxis gehabt 14 Jahre lang. Und dann kam der Ruf in den vollzeitlichen Dienst. Das war nie meine Absicht. Ich habe nie die Vision gehabt, Pastor zu werden. Aber Gott denkt anders. Wir denken, Gott lenkt. Meine Situation in meinem Leben hat auch nicht gepasst. Ich war ein abgelehntes Kind. Ich habe Schwierigkeiten gehabt in der Schule. Ich war einfach vom Charakter her schief gewickelt, bis Jesus mir begegnet ist und er dann erst in mein Leben etwas hineingelegt hat. Und er zu mir gesagt, verkauf deine Praxis. Wow. Ich habe gut verdient. Mir ging es gut. Als sich das in meinem Herzen manifestiert hat und ich das nicht einfach so getan habe, sondern auch natürlich Rücksprache mit meinen Freunden und Leitern genommen habe, habe ich gesagt, okay, ich werde sie verkaufen. Aber ich werde mir Zeit lassen. Ich werde sie so verkaufen, dass ich das Bestmöglichste rausschlage. Denn man kann so einen Patientenstamm sozusagen an den nächsten weiter verkaufen. Und der Heilige Geist sprach zu mir, das ist ein fauler Deal. Setz einen Zeitpunkt. Ja, aber dann weiß ich ja nicht, ob das reicht. Also setz einen Zeitpunkt. Okay. Im Dezember habe ich mich entschieden zu verkaufen. Ich habe gesagt, okay, im März werde ich sie verkauft haben. Und Fakt, ich erzähle euch jetzt nicht, wie es gelaufen ist, wird so lange dauern. Ich habe sie im März verkauft. Mein Gehalt ging runter, denn die Gemeinde konnte mir das nicht bezahlen, was ich verdient habe. Aber da war eine ältere Frau. Und sie hat gesagt, Hans-Peter, ich, oder Herr Zimpfer, ich war für Sie ja per Sie, ich kann mich nicht an einen neuen Behandler gewöhnen. Sie war über 80 Jahre. Würden Sie mich weiter behandeln? Ich sage, ja, klar, kann ich machen. Ja. Und eines Tages hat sie mich dann in ihren Wohnzimmer hineingebeten und hat gesagt, ich möchte Sie etwas fragen. Ja, bitteschön. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen mein Haus schenken würde? Ich sage, Entschuldigung, ich bin nicht Ihr Kind. Natürlich verlegen, innerlich dachte ich, wow, aber äußerlich dachte ich, sag, wie soll das denn gehen? Ich sagte, machen Sie sich keine Sorgen, besorgen Sie mir einen Rechtsanwalt. Ich werde meinen Erben ein Schnippchen schlagen, ich schenke Ihnen mein Haus. Und das ist passiert. Ich habe Ihren Rechtsanwalt besorgt. Ich war dabei, als sie alles aufgeschrieben hat. Und das war nicht ein Einfamilienhaus, das war ein Achtfamilienhaus. So Gott hat mich versorgt. Nicht die Gemeinde. Sie konnte das nicht tun. Aber habe ich buchstäblich das erlebt, was hier steht? Da ist keiner. Ich bin überzeugt, viele könnten heute Morgen so etwas sagen. Da ist keiner. Jetzt. Wir sind nicht Menschen, die armselig über diese Erde laufen und sagen, oh, ich habe alles verlassen um Jesu Willen und schaut mal, wie armselig. Wie dramatisch. Nein, keiner. Jesus sagt, das sagt nicht irgendjemand. Jesus sagt das. Und was Jesus sagt, hat großartige und wichtige Bedeutung. Er sagt das. Da ist keiner, der in Verfolgung irgendetwas aufgibt, der nicht gesegnet wird. Was für ein Vorzug, oder? Hallo? Hoffnung ohne Ende. Ja, so. Weisheit, Offenbarung, Erkenntnis. Er will dich an Wunder teilhaben lassen. Sei nicht einfach ein Massenmitläufer, sondern geh über jede Hürde, Umstände hinweg. Egal, was die Menschen sagen, aber kämpf darum, dass du zu Jesus kommst. Und er ist ein Belohner. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern schon jetzt. Lass uns aufstellen. Gibt es also drei heilige Klänge, die jemand mehr reinlegen könnte? Als erstes möchte ich etwas tun, weil es die wichtigste Frage im Leben ist. Falls heute Morgen irgendjemand da ist, der vielleicht schon viel von Jesus gehört hat. Vielleicht warst du auch schon öfters hier im Gottesdienst oder woanders. Aber du hast noch nie eine persönliche Entscheidung für ihn getroffen. Und hast noch nie gesagt, Jesus, du sollst mein Herr sein. Vergib mir meine Sünden. Wasch mich rein. Es geht nicht darum, dass wir nur irgendetwas gut finden. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Menschen sind, die sagen, oh, ich fühle mich so wohl hier. Es ist okay. Sondern es geht darum, dass du weißt, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat. Und das hat auch nichts mit Religiosität zu tun. Das hat auch nichts damit was zu tun, dass du sagst, ach, bin ich jetzt irgendein Vereinsdenker. Nein, Jesus denkt immer in Nachfolge. Ja, ich rufe euch zur Nachfolge auf. Zu Jesus, genau das, was ich heute Morgen gesagt habe, von dieser Frau, ja, die Hürden überwunden hat, die gesagt hat, mir ist es egal, was die Leute, ich muss zu Jesus kommen. Ich muss ihn berühren. Ich will verändert werden. Ich will nicht mehr der Gleiche sein. Leute, da gab es einer in der Bibel, der hat Segen auf ganz krumme Wegen erschlichen, seine Vorteile. Aber es gab dieser Tag, da hat er gesagt, ich will nicht mehr derselbe sein. Und wenn du heute Morgen hier bist, ich will nicht mehr dasselbe sein. Ich brauche eine Begegnung mit Jesus. Eine reale Begegnung. Dann ist er heute Morgen hier, um dir zu begegnen. Wenn du noch nie so eine Entscheidung getroffen hast für dein Leben, was Gott meint dich heute Morgen. Ja, das hat etwas mit dir oder mit mir zu tun. Dann gib heute Morgen Gott ein Zeichen. Und ich werde mit dir beten, dass du am Ende des Gottesdienstes sagen kannst, Gott ist mir begegnet. Er hat mich gerettet. Er ist mir begegnet. Ja, ich bin sein Kind. Er hat mir meine Sünden vergeben. Es ist wichtig für diese Zeit auf dieser Erde, aber es ist auch wichtig für die Ewigkeit. Und sie wird kommen. So, wenn irgendjemand da ist heute Morgen, sagt, bitte bete für mich. Ich habe diesen Schritt noch nicht bewusst getan. Ich will nicht einfach ein Mitläufer sein, will nicht einfach zur Masse gehören, sondern ich will Persönliches, sozusagen eine persönliche Berührung mit Jesus haben. Ich will, dass er mein Herr wird. Dann kannst du deine Hand so hoch heben, wie ich meine Hand oben habe. Und ich werde mit dir beten.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.